Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut noel.gv.at heißt es, Georg Hertinger ist offiziell neuer Militärkommandant von Niederösterreich. Der heutige Tag sei ein wichtiger, unterstrich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Übergabe des niederösterreichischen Militärkommandos von Interimskommandant Michael Lippert an Georg Hertinger in der Hesser-Kaserne. Denn so die Landeshauptfrau, das Militärkommando hat eine große Bedeutung für das ganze Land und für die niederösterreichischen Landsleute. Die Kommandoübergabe stehe im Zeichen des Hochwassers vom September, wo das Bundesheer maßgeblich unterstützt habe. Daher sei es, so Mikl Leitner, wichtig, nicht das Bundesheer zu schwächen, sondern das Bundesheer zu stärken. Mit einer klaren Strategie und vielen Investitionen. Und so wird derzeit so viel in das Heer investiert wie niemals zuvor. Sie denke unter anderem an die 180 Millionen Euro, die in den Leopold Fiegel Fliegerhorst in Langeleban, an die 300 Millionen Euro, die in den Jagdkommandostandort in Wiener Neustadt oder an die 200 Millionen Euro, die in die Militärakademie investiert werden. Zum Wechsel im Militärkommando Niederösterreich sagte sie, dass Michael Lippert das Militärkommando rund 2 Jahre mit ruhiger Hand interimistisch geführt hat. Deine Führungsqualitäten hast du zuletzt während des Hochwassers eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Du warst in den letzten 2 Jahren mit sehr viel Kompetenz und Liebe dabei. Du übergibst ein gut geführtes Landeskommando an deinen Nachfolger, an Brigadier Georg Hertinger, einen top ausgebildeten, erfahrenen Mann mit langjähriger Kommandantenerfahrung, mit der besten militärischen Ausbildung, mit großer Auslandserfahrung, mit einer engen Verbindung zu Niederösterreich. Mit Hertinger an der Spitze des Militärkommandos könne das Bundesheer in Niederösterreich in eine gute Zukunft blicken. Der neue Kommandant Georg Hertinger unterstrich, dass das Militärkommando in das zivile Umfeld integriert ist und die Zusammenarbeit mit der niederösterreichischen Sicherheitsfamilie gelebt ist. Er erkenne Handlungsbedarf, vor allem aufgrund der aktuellen Bedrohungslagen, auch künstlicher Intelligenz und Cyberkriminalität würden immer bedeutender. In diesen und vielen anderen Bereichen wird das Militärkommando die Hausaufgaben zu leisten haben, sagte er und ersuchte die militärische Führung, uns und mich zu unterstützen. Neben der militärischen Sicherheit rückte er Öffentlichkeitsarbeit, Infrastrukturelles, die Stellung und die Ablöse der Babyboomer-Generation in den Fokus. Ihm stehe jedenfalls ein tolles Team zur Seite und er freue sich auf die Zusammenarbeit. Hertinger dient bereits seit 1984 im Bundesheer und schloss 1990 die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ab. Seine Karriere begann er beim Landeswehrstammregiment 33 in Mautern und führte ihn weiter in die verschiedensten Kommandantenfunktionen in der ehemaligen Dreierjägerbrigade. Nach vielen Einsätzen in In- und Ausland führte er zuletzt das Kommando des Stabsbataillon 3 in Mautern, bis er 2023 in das Verteidigungsministerium wechselte. In unserem Bericht wird gezeigt, dass der passende Mann für das Militärkommando beauftragt wurde und dass der vorhergehende Leiter seine Arbeit anständig ausgeführt hat. Was unseren heutigen Predigtext anbelangt, dann sehen wir die Einsetzung von 2 fähigen Männern in ihr betreffendes Amt, wo ihre Vorigen von dem Kurs abgewichen sind. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen, und zwar 1. Könige Kapitel 2, Vers 35, wo es so heißt: Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stadt über das Heer, und den Priester Zadok setzte der König an Abiatars Stadt ein. Der Gliederung halber ist es vorteilhaft, wenn wir kurz besprechen, was bis jetzt geschehen ist. Adonija, der Sohn Davids, hat sich zum König ernannt und das mit der heiltückischen Hilfe Joabs und Abiatars, ohne das Wissen und die Zustimmung Davids. Joab war der Heeroberste in Davids Armee und Abiatar war der hohe Priester. Als aber David von diesem Ereignis erfuhr, da hat er seinen Sohn Salomo als den offiziellen Thronerben bestätigt. Und beide Herrschaften wurden dann von Salomo zur Rechenschaft gezogen, wo Abiatar entlassen und Joab umgebracht worden ist. Das ist also die Ausgangslage. In Anbetracht dessen setzt Salomo Benaja, den Sohn Jojadas, an die Stelle Joabs und Zadok, den Priester, an die Stelle Abiatars ein. Zunächst einmal, was bedeutet eigentlich das Wort einsetzen im Hebräischen? Das hebräische Verb Nathan ist ein vielseitiger Begriff, der in erster Linie geben bedeutet. Es umfasst ein breites Spektrum von Handlungen, darunter Gewährung, Verleihung, Übergabe, Nachgeben und sogar Erlaubnis. Es wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Von Gott, der Gebote oder Segnungen gibt, bis hin zu Einzelpersonen, die Geschenke oder Opfergaben geben. Das Wort impliziert oft eine Übertragung von Besitz oder Verantwortung, ob materiell oder immateriell. Und genau das wird hier mit diesem Wort ausgedrückt, wo Benaja und Abiatar eine Übertragung der hohen Verantwortung bekommen. Wo Benaja und Zadok eine Übertragung der hohen Verantwortung bekommen. Betrachten wir zuerst Benaja, der als erstes vorkommt. Er war der Sohn Jojadas. Der Name Jojada steht für den Glauben an die Allwissenheit Gottes und seine enge Einbindung in die Angelegenheiten seines Volkes. Aber was war bei Benaja so besonders, dass Salomo ihn auserwählt hat? Sein persönlicher Name bedeutet, Jahwe hat gebaut. Im Gegensatz zu Joab, welcher der Heeroberste war, war Benaja der Hauptmann von Davids Berufssoldaten. In 2. Samuel Kapitel 20, Vers 23 sehen wir diese Differenzierung zwischen Benaja und Joab, denn dort steht es so. Joab aber war über das ganze Heer Israels, Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter. Er war bekannt für die Heldentaten wie die Entwaffnung eines Ägypters und dessen Tötung mit seinem eigenen Schwert, das Erschlagen der beiden Moabiter sowie die Tötung eines Löwen im Schnee. Schauen wir, was über ihn in 2. Samuel Kapitel 23, die Verse 20 bis 23 berichtet wird. Und Benaja, der Sohn Jojadas, der Sohn eines tapferen Mannes, groß an Taten aus Kapzi, erschlug die beiden mächtigen Helden von Joab. Er stieg auch hinab und tötete einen Löwen in eine Zisterne zur Schneezeit. Er erschlug auch einen stattlichen ägyptischen Mann, der einen Speer in der Hand trug. Er aber ging zu ihm hinab mit einem Stock und er riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und tötete ihn mit seinem eigenen Speer. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den drei Helden. Er war der berühmteste der 30, aber an jene drei reichte er nicht heran. Und David setzte ihn über seine Leibwache. Was ihn auch besonders kennzeichnet ist, ist sein tapferer Mut. Es lohnt sich daher zu schauen, was Mut im hebräischen Sinne meint. Das hebräische Wort Chazak vermittelt in erster Linie die Vorstellung von Stärke und Kraft. Der Begriff kann bedeuten, dass man sich selbst oder andere stärkt, sich in einem Kampf oder Konflikt durchsetzt und etwas fest im Griff hat. Es wird verwendet, um körperliche Stärke, emotionale Festigkeit und geistige Widerstandsfähigkeit zu beschreiben. Es wird häufig in Kontexten verwendet, in denen Ermutigung, Unterstützung oder Verstärkung benötigt wird. Man beachte, denn in der alten israelitischen Kultur war Stärke eine hochgeschätzte Eigenschaft, sowohl körperlich als auch geistig. Das Konzept des Chazak war ein wesentlicher Bestandteil des Verständnisses der Israeliten von ihrer Beziehung zu Gott, der als die ultimative Quelle der Stärke angesehen wurde. So heißt es zum Beispiel im Psalm 183, Vers 3, An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Dieser Begriff wird häufig im Zusammenhang mit militärischen Unternehmungen, persönlichen Prüfungen und geistlichen Ermahnungen verwendet und spiegelt die Bedeutung von Widerstandskraft und göttlicher Unterstützung angesichts von Widrigkeiten wider. Schauen wir doch in 2. Samuel Kapitel 10, Vers 12. Sei stark, ja, lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Was Benaja anbelangt, so wird er mit dem Sohn eines tapferen Mannes verknüpft. Und er selbst hat das auch eindrucksvoll gezeigt. Und trotz seiner Beweislast hat er damals nicht zu den drei wichtigsten militärischen Beratern Davids gehört. Das zeigt uns, dass man nicht überheblich werden darf, wenn man gute Daten vorzuweisen hat und dabei nicht in die obere Etage befördert wird. Und wir sehen hier nicht, ob Benaja auf diesen Wunsch fokussiert war oder nicht, denn sonst würden wir ihm etwas unterstellen. Doch es ist auffällig, dass er öffentlich keine Probleme veranstaltet hat, wie der frühere Herr Oberste, denn Joab hat Aktionen praktiziert, die nicht mit der Legitimation Davids stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Tötung Absaloms oder die Ermordung des Abners und Amasas. Als Benaja den Auftrag bekommen hat, Joab umzubringen, da hat Joab die Hörner des Altars gefasst. Und Benaja wollte ihn dort nicht zum Tode bringen, um seinen Respekt gegenüber Gottes Gesetz und dem König zu bringen. Und erst als Salomo ihm den ausdrücklichen Befehl gegeben hat, ihn dort zu töten, so hat er seine Anordnung ausgeführt. Es ist also eine massive Differenzierung zwischen den beiden Kriegern zu sehen. Und vergleicht man Benaja mit Adonija, dann können wir nochmals in 1. Könige Kapitel 1, Vers 5 erfahren, was er gesagt hat. Adonija aber, der Sohn der Hagit, erhob sich und sprach, ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Benaja hat sich also im Gegensatz zu Adonija nicht aufgeworfen, wo er den Anspruch erhoben hat, der Führer werden zu wollen, weil er sich untergeordnet hat. In Titus Kapitel 3, Vers 1 wird es so formuliert. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Es kann sein, dass der eine einen Beruf ausübt, aber nicht mit seiner Stellung zufrieden ist. Ist es jetzt falsch, eine andere Position anzustreben? Ja und nein. Nein, wenn die legitime Möglichkeit besteht, eine andere Tätigkeit ausüben zu können. Falsch ist es, wenn keine erlaubte Chance vorhanden ist und man aufgrund seines Egoismus Dinge für sich beanspruchen möchte, die einem nicht zustehen. Wir müssen daher aufpassen und die entsprechende Autorität respektieren. Es soll angeblich einen brisanten Fall gegeben haben, wo ein Arbeitskollege seinen Leiter in die Trunkenheit geführt hat, wo im Anschluss die Polizei herbeigerufen wurde und der Vorgesetzte am Steuer zu sehen war und schließlich sein Amt verloren hat. Das ist schon ein hinterhältiges Vorhaben gewesen. Aber das geschieht, wenn die notwendige Subordination fehlt. Und um sich unterordnen zu können, braucht es eben Demut. Und lasst uns das mit aller Deutlichkeit sagen, dass ohne die essentielle Ergebenheit man kein Diener Gottes sein kann. Salomo ist also bestens beraten, so einen Mann zu bevorzugen. In dieser Hinsicht können wir von Benaja lernen, um ebenfalls eine ehrliche Demut und Unterordnung zu haben. Aber auch den Besitz von Mut können wir uns von ihm abschauen und es auf uns anwenden, sodass wir von ihm lernen können. Nicht, dass wir das falsch verstehen, denn die meisten von uns befinden sich nicht in einem Schlachtfeld, wo man Leute niederstrecken muss, denn unser Kampf richtet sich gegen Satan und seine Diener. Und in so einem geistlichen Kampf müssen wir den Mut haben, entschlossen zu widerstehen und die Festungen des Feindes niederzureißen. Wenn wir angenommen mit Menschen in Verbindung stehen, die einen nicht gottgefährlichen Lebensstil pflegen, dann braucht es Unerschrockenheit, diese Personen zu warnen. Und auf diese Art und Weise kann es uns gelingen, die teuflischen Verstrickungen im Namen Jesu Christi zu zerstören. Doch der Mut und die Unterordnung Benajas ist nicht das Einzige, was wir hier von ihm sehen. Wir sehen auch von ihm seine unbestrittene Loyalität gegenüber David, die ihn dazu veranlasst hat, sich nicht der Verschwörung Adonias anzuschließen. Verpassen wir das nicht, dass zu dem Zeitpunkt, wo Adonia ihn in die Konspiration verwickeln wollte, er eventuell eine deutlich höhere Gage und Stellung bekommen hätte. Aber auch das hat ihn nicht davon abgehalten, seinen Herrn ergiebig zu sein. Ein Judas war bereit, für 30 Silberlinge den Herrn Jesus zu verkaufen, obwohl er in seinem Dienst gestellt war. Doch schauen wir unsere heutige Zeit an, wie viele Menschen bereit sind, es auch in die Tat umzusetzen, ihren Herrn zu hintergehen, wenn sie ein anderes Leben gestalten können. Wenn wir uns noch an die vermeintlich letzte globale Krankheitskrise erinnern, dann könnte man feststellen, dass sich viele Menschen, die eine hohe Verantwortung trugen, für Geld haben verkaufen lassen. Ja, die Quote war äußerst desaströs. Und nur wenige waren bereit, alles aufzugeben, wo manche sogar entlassen wurden oder ihren Job gekündigt haben. Damit sie nicht etwas ausüben, was ihren falschen Vorstellungen entspricht. Und genau so ein Kandidat ist Benaja. Denn er ist ein Mann der Treue, der auch seinen Herrn in einer sehr schlimmen Zeit beigestanden ist und sich nicht um den Finger wickeln hat lassen. Ihr Lieben, es ist ein Irrtum zu glauben, wenn man sagt, dass man davon nicht gefährdet ist. Das beste Beispiel sehen wir bei unserem Herrn Jesus Christus, als er von Satan versucht wurde und er sich treu zu seinem Vater bekennt hat. Ob wir das auch tun? Das sollten wir, denn wenn schon die alte Schlange nicht unseren Herrn in Ruhe gelassen hat, so werden auch wir auf Ereignisse stoßen, wo es sich ebenso zeigt, ob wir auch in der Praxis Zuverlässigkeit präsentieren können. Wir können uns auch fragen, ob Benaja eine besondere körperliche Konstitution hatte. Das sehen wir nicht im Text, da in seinen Kämpfen der Mut hervorgehoben wird. Und wenn das bei ihm der Fall war, dann macht die Heilige Schrift klar, dass Gott nicht solche Leute im allgemeinen Sinne bevorzugt, da es ihm ausschließlich um den gerechten Glauben geht. Vergessen wir nicht, dass ein Adonia von schöner Gestalt war und trotzdem eine verdorbene und hinterlistige Gesinnung hatte. Sein physisches Bild hat ihm also gar nichts gebracht. Wir sehen also, dass Benaja ein ausgezeichnetes Profil hatte und er deswegen über das Heer eingesetzt worden ist. Das hebräische Wort Zava bezieht sich in erster Linie auf eine organisierte Gruppe, oft eine militärische Kraft oder Armee. Es kann auch das Konzept des Dienstes oder der Pflicht bezeichnen, insbesondere in einem militärischen Kontext. In der Bibel wird Zava häufig verwendet, um zum Beispiel die Armeen Israels oder himmlische Herrscher zu beschreiben. In Daniel Kapitel 8, Vers 10 kommt es so vor: Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Man beachte, dass das Konzept der Zava ein fester Bestandteil sowohl des militärischen als auch des geistlichen Lebens war. In der Schrift sehen wir auch, dass die Kämpfe der Israeliten als spirituelle Unternehmungen betrachtet worden sind, bei denen Gott der Befehlshaber ihrer Armeen war. In Josua Kapitel 10, Vers 42 kommt es sehr gewaltig zum Ausdruck. Und Josua eroberte alle diese Könige samt ihrem Land auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Goliath musste lernen, dass er, wenn er Gottes Volk herausfordert, die Heere des lebendigen Gottes herausfordert. Denn Gott war der Gott des Heeres Israels. Es ist daher nicht nur eine große Verantwortung, die er zugeteilt bekommen hat, sondern ebenso eine große Ehre, dass er Gottes Herr unter Salomo führen darf. Und jemand, der über das Heer eingesetzt wird, ist der Heerführer. Das hebräische Wort Zah wird verwendet, um eine Person mit Autorität oder Führung zu bezeichnen. Es wird oft mit Fürst oder Herrscher übersetzt und kann sich auf verschiedene Arten von Führern beziehen, darunter militärische Befehlshaber, Regierungsbeamte oder Stammeshäuptlinge. Und hier in Kapitel 2 sehen wir, dass er die ominöse Todesliste des Salomos vollstreckt. Er hat bis jetzt Adonia und Joab beiseite geschafft. Und die darauffolgenden Verse beschreiben die Hinrichtung Simeis. Es sind wohl diese Aktivitäten, die Stefan Heim in seinem bekannten Buch Der König David Bericht 1972 dazu veranlasst haben, Benaja ben Jojada als regimetreuen, unerbittlichen und brutalen Geheimdienstchef zu zeichnen. Kommen wir aber nun zu dem wichtigsten Punkt, denn Benaja war ein gottesfürchtiger Mann, denn er hat sich von einem gottesfürchtigen König führen lassen. Weder bei David noch bei Salomo hat er irgendeinen Aufstand gezettelt und alle Interessen des Königsreichs verwirklicht, was seine hohe Achtung vor Gott und dem irdischen Herrscher zeigt. Denn der König war das eingesetzte Werkzeug Gottes, welches das heilige Volk Israel geführt hat. Man kann auch sagen, dass die Darstellung Salomos und Benajas eine Präfiguration für Christus und den Gläubigen in seinem Dienst sind. Wenn wir dann in 1. Könige voranschreiten, dann werden wir sehen, dass Salomo auch von Gott abgewichen ist. Und in diesem Fall wäre Benaja nicht dazu berufen, gottlose Anweisungen zu befolgen. Wir haben also Benaja, den Sohn Jojadas, ein Mann des Mutes, ein Mann der Demut und der Treue, jawohl, ein Mann der Unterordnung und vor allem ein Mann, der Gott fürchtet. Und der König Salomo kann sich wirklich sehr froh schätzen, einen Mann wie ihn in seinen Reihen zu haben. Aufgrund dieses Umstandes hat er eine erstklassige Wahl getroffen, ihn zum General zu befördern. Des Weiteren hat er Zadok, den Priester, ins Amt gebracht. Der Name Zadok bedeutet rechtschaffen oder gerecht. Zadok war ein Nachkomme Aarons, des Bruders von Mose, und gehörte der levitischen Priesterschaft an. In der biblischen Geschichte taucht er zum ersten Mal als loyaler Unterstützer König Davids während Absaloms Rebellion auf. In 2. Samuel Kapitel 15, die Verse 24 bis 29, sehen wir einen Auszug, wo David mit Zadok involviert war. Und da steht: Und siehe, auch Zadok war bei ihnen, und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes. Und sie stellten die Lade Gottes hin, Abiatar aber stieg hinauf, bis das ganze Volk aus der Stadt vollends vorübergezogen war. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wenn er aber spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, siehe, hier bin ich, er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. Und der König sprach zu dem Priester Zadok: Bist du nicht der Seher? Kehre in Frieden wieder in die Stadt zurück und mit dir dein Sohn Achimas und Jonathan, der Sohn Abiatars, eure beiden Söhne mit euch. Siehe, ich will in den Ebenen der Wüste warten, bis Botschaft von euch kommt, um mich zu benachrichtigen. So brachten Zadok und Abiatar die Lade Gottes wieder nach Jerusalem zurück und blieben dort. In diesem Bibelabschnitt sehen wir, dass er ebenso wie Benaja die Befehle seines Königs ohne Widerstand ausführt und in einer schweren Zeit nicht vom König abweicht, sondern mit ihm die schlimmen Tage des Davids erduldet. Zudem war Zadok maßgeblich an der Salbung Salomos zum König beteiligt. Zadoks Treue und Rechtschaffenheit haben ihm daher eine herausragende Rolle im religiösen und politischen Leben Israels eingebracht. Und diese Rolle hat er als Priester eingenommen. Der hebräische Begriff Kohen bezieht sich in erster Linie auf einen Priester, eine Person, die religiöse Rituale durchführt und zwischen Gott und dem Volk vermittelt. Das sadokitische Priestertum wurde zu einem zentralen Bestandteil der religiösen Führung in Israel und seine Nachkommen haben auch weiterhin im Tempel gedient. Und indem Abiatar durch Zadok ausgetauscht wird, erfüllt sich die prophetische Vorhersage Gottes, die er Eli zugesagt hatte. Nachzulesen in 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 30 bis 35. Er bekommt hier eine der größten Verantwortungen, die eine Person haben kann. Und um so eine wichtige Pflicht ordnungsgemäß zu erfüllen, müssen bestimmte Kriterien vorhanden sein, was bei ihm der Fall war. Zadok hat nicht nur seine Standhaftigkeit und Aufrichtigkeit bewiesen, als er mit David in schlimmen Zeiten war, sondern hat sich auch nicht seinem Vorgänger Abiatar angeschlossen, der verdient aus dem Amt entlassen wurde, wegen Verrats. Zudem hat er an die Verheißung Jahwes geglaubt, als David ihm den Auftrag gegeben hat, seinen Sohn zum König zu erkoren, was seinen Glauben im Einklang mit dem Herrn zeigt. Und schauen wir, er ist bis zu seiner Amtseinführung seinen Schöpfer ergeben gewesen. Denn er hat nicht wie unsere heutige Zeitgenossen Sachen gebilligt, die konträr zu Gottes Wort stehen. Und an dieser Stelle muss man ihm Hochachtung zollen. Denn wisst ihr, wie viele Diener des Souveränen und Christus ihre Stellung missbrauchen? Letztens hat der Spiegel, aber auch Watson, von dem ich jetzt zitiere, Folgendes berichtet. Demnach erlaubt die katholische Kirche in Italien künftig zwar grundsätzlich auch homosexuellen Männern den Zugang zum Priesterseminar. Es könnten jedoch keine praktizierenden Homosexuellen zugelassen werden. Ebenso wenig wie Männer, die tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen, heißt es in dem 68-seitigen Dokument. Auch in diesem Fall hat Salomo seine Entscheidung richtig getroffen, was Sadok anbelangt. Doch nicht, dass es uns entgeht, denn sowohl Benaja als auch Sadok werden zwar von Salomo einberufen, aber es ist primär Gottes Hand, die beiden im Königreich Salomos zu integrieren. Bei Sadok haben wir schon gesehen, dass er damals in der Prophezeiung zur Sprache gekommen ist. Aber was ist mit Benaja? Denn von ihm sehen wir keine spezielle Offenbarung, was seinen Namen angeht. Aber wir können konstatieren, dass die Einweihung Sadoks, von der in der Vorhersage die Rede ist, mit der des Benajas durch Salomo in Erfüllung geht. Es ist also in diesem Fall der Sohn Davids, durch den Gott nicht nur seine Worte in Bezug auf Sadok realisiert, sondern die Wege jedes Einzelnen kennt. So gewaltig kommt es mit dieser Ausdruckskraft in Sprüche 16, Vers 9 vor. Und da hören wir, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das mag für den einen unfassbar klingen, aber es entspricht der Wahrheit. Was können wir nun aus der heutigen Predigt mitnehmen? Erstens, die Notwendigkeit der Verantwortung. Ein Christ hat eine große Verantwortung gegenüber seinem Herrn Jesus Christus, weil er sein Eigentum ist. Christus hat nämlich den Sünder aus der Sklaverei der Sünde befreit und der wiedergeborene Gläubige wird so in Gottes Plan integriert, damit er die Beschäftigung, die der Herr ihm zugeteilt hat, verwirklicht. Und hier sehen wir, dass Benaja und Sadok eingesetzt werden, um im Königreich Salomos zu wirken. Und wie schon erwähnt, jeder bekommt eine spezifische Aufgabe und wird unterschiedlich für Gottes Zwecke gebraucht. Benaja war ein Heerführer und Sadok ein Priester. Es sind zwei verschiedene Bereiche und doch muss jeder seinen von Gott gegebenen Auftrag einhalten. Und hier sei besonders betont, dass viele Leute einen Priester wie Sadok gegenüber einem Heerführer wie Benaja bevorzugen würden, weil man glaubt, dass ein Geistlicher einer besonderen Position verfügt. Und die Antwort ist, dass diese Sicht nur in einem Punkt zutrifft. Und zwar, dass Aufseher in der Gemeinde eine eminente Funktion haben. Und wenn da etwas schief geht, dann kann es massive Konsequenzen haben. Wie zum Beispiel, dass Menschen nicht mehr in die Gemeinde gehen oder vom Glauben nichts mehr wissen wollen. Doch hier möchte ich anmerken, dass ich selbst zum Opfer von manipulativen Führern war, aber es mich nicht daran gehindert hat, Gott aufzugeben und dass man richtig differenzieren muss, denn viele machen es nicht. Und was auch auffällig ist, dass manche von diesen Menschen sowieso nichts mit Gott zu tun haben möchten und bei so einer Gelegenheit den ganzen Senf geben können. Was nun Sadok und Benaja anbelangt, so wird Sadok aufgrund seiner Anstellung vor Gott nicht besser bewertet, da der Herr kein Ansehen der Person kennt. Beide haben ihre Hausaufgaben zu meistern. Und es kann sogar sein, dass jemand, der beim Militär angestellt ist, seinen Einsatz vor Christus noch präziser gestaltet als ein Prediger. Zweitens, die Gefahr der Absetzung von der Verantwortung. Wir haben gesagt, dass Gott es war, der Benaja und Sadok eingesetzt hat. Aber wie ist es dazu gekommen? Indem er andere abgesetzt hat. Es waren ja Joab und Abiathar, die diese große Haftbarkeit gehabt haben. Aber sie waren nicht in der Lage, in Ehrfurcht zu Ende zu gehen, weil sie sich nicht mehr an Gottes Geboten gehalten haben und mit Schmutz beladen haben. Die Folge war, dass Gott beide aus ihren Ämtern entfernt hat. Und Benaja und Zadok waren sich dessen bewusst, was vor ihren Augen vorgefallen ist. Vermutlich haben sie umso mehr die Ernsthaftigkeit gesehen, wenn sie wie ihre Vorgänger versagen würden. In Gottes Reich kann man sich nämlich nicht ausruhen und sich mit unrechten Verflochtenheiten betätigen. Das Gleiche betrifft aber auch uns. Wenn wir von Gott beauftragt werden und nicht an seinem Plan festhalten, dann kann er auch uns mit äußerster Wucht degradieren, sodass wir mit Schande befleckt werden. Wir sollten daher mit einer großen Wachsamkeit sein Wort bewahren. Wir sollten auch in Betracht ziehen, dass es nicht reicht, wenn Benaja und Zadok tolle Tugenden mitbringen, aber in ihrer Tätigkeit nachlässig werden. Denn es bringt nichts, einen ausgezeichneten Lebenslauf zu besitzen, aber die Praxis eine ganz andere ist. Man sieht es immer wieder, dass viele gut anfangen und mit Faktor Zeit den Fokus verlieren. Ich erinnere mich da an einen Herrn, der biblische Wahrheiten gelehrt hat, aber dann säkulare Lehren in sein Repertoire aufgenommen hat, wo er letztlich entlassen wurde. Es ist daher eine ständige Bereitschaft zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich. Und drittens, die Absicht der Verantwortung. Wir müssen uns auch fragen, was ist unsere Intention, wenn wir eine solche Verantwortung übernehmen? Schauen wir. Benaja ist mit dem Titel Heerführer und Zadok als hoher Priester bezeichnet worden. Was ist aber das Ziel von den beiden? Dienen sie ihren Magen, damit er voll ist, oder haben sie andere Prioritäten, wie in der Verantwortung, das Königreich Gottes an erster Stelle zu setzen? Es ist schon richtig, dass Benaja sein Heer richtig aufführt und die Befehle des Königs in die Tat umsetzt. Und es ist auch richtig, dass Zadok seine Priesterschaft vernünftig arrangiert. Aber das ist nicht alles. Es ist nämlich nicht alles, am Schreibtisch zu sitzen und dann nach Hause zu gehen, als wäre es ein gewöhnlicher Tag gewesen, wo man immer wieder nach demselben Schema verfährt. Hören wir, jeder Verantwortliche ist in erster Linie vor Gott und nicht vor Menschen zuständig. Und das Bestreben sollte daher sein, Gott zu verherrlichen. Aber wie setzen wir das um? Indem man in seinen Pflichten Gott beständig vor sich hat. Sind wir dankbar für das, was wir tun? Haben wir eine moralische Integrität, die der Liebe Gottes entspricht? Verfügen wir über eine Hilfsbereitschaft oder interessieren wir uns nicht für die anderen? Besteht bei uns auch Demut oder sind wir mit Arroganz behaftet? Haben wir ein offenes Ohr, um Geschwister oder Leuten zuzuhören, die es nötig haben? Bringen wir auch in unseren Gesprächen bei passender Gelegenheit Christus ins Zentrum oder verstecken wir uns, damit wir von der Gesellschaft nicht ausgelacht werden? Wir sehen also, was wirklich eine gottesfürchtige Verantwortung ausmacht. Und letztens, viertens, der Verfall der Verantwortung in der Welt. Wenn wir unsere heutige Geschichte anschauen, dann sehen wir einen hohen Verfall bezüglich dem Pflichtbewusstsein. Leute beklauen ihre eigenen Vorgesetzten, was schon schlimm genug ist. Statt befriedigend zu sein, wird so ihre Präsenz ausgedrückt. Es ist auch zu sehen, dass man vor dem Chef keine ehrfürchtige Unterordnung hat, sondern versucht, ihn von dem Thron zu stoßen. Oder Vorgesetzte missbrauchen ihre Verantwortung, um sich sexuell zu vergreifen. Wie viele Frauen müssen sich dem Spott aussetzen, der ihnen regelmäßig begegnet? Oder wie viele Geschäftsinhaber nutzen ihre eigenen Kunden aus, um noch mehr Geld von ihnen aus der Tasche zu ziehen? Und die Liste ist lang, wenn es um solche dreckigen Sachverhalte geht. Was ist aber passiert, dass die Zahlen explodieren und man schon fast oder täglich anhören muss, was hier oder dort vorgefallen ist? Die Wahrheit ist, dass die Verantwortung, die man heute trägt, von mehreren Personen nicht der Norm der Heiligen Schrift ausgeübt wird. Die Sünde hat so einen großen Raum, die schlimmste geistliche Pestilenz in dieser Welt zu hinterlassen. Und Fakt ist, dass sie schon so ein großes Ausmaß genommen hat, dass man sich fragen kann, wo wird das noch enden? Das ist die eine Seite der traurigen Realität. Und die andere frohe Seite ist, dass in Christus jeder unhygienische Sünder durch das Blut Christi reingewaschen werden kann und so das vollbringen kann, was von Grundlegung der Welt im ewigen Ratschluss Gottes war. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.